Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute gibt es eine Gastfolge und zu Gast ist heute Bernhard Schubert. Bernhard, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung, Rado.
Den Podcast gibt es jetzt neuerdings auf YouTube Podcast und dort gibt es eine Funktion Transkribieren. Und Bernhard ist der erste ausländische Gast, der probiert, für uns Deutsch zu sprechen. Wer das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, der kann diese Transkriptionsfunktion mal ausprobieren, denn Bernhard kommt aus Österreich und ist live zugeschaltet on air. Bernhard ist 31 Jahre lang und hat Zoologie an der Universität Wien studiert und im Master macht er im Moment Wildtierökologie und Wildtiermanagement. Heute werden wir uns den Themen widmen: A, welchen Impact hat sein Studium auf die Fotografie? B, was fotografiert der gute Mann überhaupt? Und was hat er uns darüber zu berichten? Denn ich habe da schon ein paar spezielle Fragen. Also Bernhard, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst. Vielleicht nimm uns ganz kurz mit und bring uns auf Stand, wer du bist und was du im Alltag und in deiner Freizeit am liebsten machst.
Ja, danke für die Einleitung, Rado. Kurz vorweg, also ich bin überzeugt, dass das Spracherkennungsprogramm sehr wohl mein österreichisches Deutsch versteht. Aus dem Großraum Wien ist es ja, glaube ich, doch nicht so schwierig, irgendwie das nachvollziehen zu können. Wie der Rado schon gesagt hat, mein Name ist Bernhard Schubert. Ich komme aus der Nähe von Wien, genauer gesagt 50 Kilometer südlich von Wien. Ich habe Zoologie an der Uni Wien studiert, bin jetzt eben im Wildtiermanagement-Master an der BOKU. Und ja, bin eigentlich mehr oder weniger eigentlich auf die Tropen spezialisiert. Also ich bin super gerne in den Tropen unterwegs, dort zu fotografieren. Das war einfach schon immer irgendwie so ein Kindheitstraum von mir, den ich mir dann schlussendlich dann auch mit meinem ersten Uni-Praktikum erfüllen habe können, wo es direkt nach Französisch-Guayana gegangen ist. Davor habe ich immer nur von diesen exotischen Tieren gelesen, sie in Dokus gesehen oder sie in einem Tropenhaus bewundert. Und ja, nachdem ich dann Pfeilgiftfrösche sogar in einem Terrarium halten habe dürfen, ja, meine Eltern waren gnädig mit mir, haben mir das erlaubt, habe ich sie dann eben das erste Mal in Französisch-Guayana in Real Life beobachten können und auch fotografieren können schon. Denn mit der Naturfotografie habe ich dann so mit 18 wirklich intensiver angefangen, also wie ich die Matura gehabt habe und wie ich dann mit meinem ersten Zivildienstgehalt mal dann doch auch einmal eine Kamera leisten habe können, weil das ist ja auch damals schon nicht das allerbilligste Hobby gewesen.
Schön, das heißt, du fotografierst jetzt seit knapp 13 Jahren und worauf hast du dich in der Naturfotografie spezialisiert? Oder vielleicht, es kommt eine Frage, die ich immer hasse, vielleicht hast du sie genauso, jedenfalls, wie würdest du denn deinen eigenen Bildstil beschreiben oder bist du der Meinung, du hast einen eigenen Bildstil?
Ja, ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Also wie ich schon zuvor gesagt habe, ist es so, dass ich halt irgendwo durch die Liebe zur Natur, zur Fotografie gekommen bin und da im Speziellen durch die Liebe zu Amphibien und Reptilien. Also das war irgendwie so meine Sparte, das waren so die Tiere, mit denen ich am meisten irgendwo anfangen habe können, die waren cool. Die hat man irgendwo draußen finden können, sind irgendwo rumgezischt und so ist es dann halt eben gekommen, ja, dass ich mich da mehr auf die Lauer gelegt habe, um Smaragdadechsen, um Frösche und Kröten zu finden und zu fotografieren. Und so war das natürlich ursprünglich, wie wahrscheinlich bei den meisten Naturfotografen, eher aus dokumentarischer Natur her, dass man quasi seine Erlebnisse in der Natur mit dem Fotoapparat festhält, um sie nachher wieder zu erleben zu können oder sie mit Freunden oder Familien teilen zu können. Und ja, mit zunehmender Qualität der Bilder ist dann irgendwie auch immer mehr das Interesse an der Fotografie an sich entstanden. Und so dann, ja, ist man von Sparte zu Sparte irgendwie, also von Tierart zu Tierart, habe ich mich dann weitergehangelt, eben dann über die Tropen, wo ich immer noch mehr auf Amphibien und Reptilien spezialisiert war, Richtung dann Säugetiere, wie halt den europäischen Braunbär in Rumänien mit einem Freund gemeinsam, wo wir viermal in Rumänien waren, um den zu fotografieren. Und mittlerweile, also das war 2017 das erste Mal, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich in jede Sparte der Naturfotografie und mich jede Sparte der Natur selbst eben total fasziniert. Und so mache ich Drohne unter Wasser, Tele, Insekten, Vögel, Säugetiere, Landschaft, alles quer durch, auch Abstraktes. Also von dem her hat sich natürlich mein Stil auch sehr stark verändert, wenn man es Stil nennen kann.
Super, aber genau das ist es eigentlich, wo ich dich oder in welche Schublade ich dich stecken würde, wenn ich hier eine Schublade aufmachen würde, dann hätte ich dich immer eigentlich in die Schublade Amphibien, Reptilien und Makro-Nahbereich reingesteckt. Und als ich auf deiner Website bernhardschubert.com, die verlinke ich natürlich in den Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast oder in deinem Podcast-Player entsprechend. Jedenfalls dort war ich dann ganz verwundert, als ich so viele andere Bilder eigentlich entdeckt habe nochmal. Das heißt, so wie du es beschreibst, ich habe dich eigentlich in meinem Kopf sehr, sehr stark in diese Nahbereich Makro, aber vor allem Amphibien-Reptilien-Schiene gesteckt und jetzt hast du dich dort sozusagen auch teilweise herausentwickelt in andere Bereiche. Welchen Impact hat denn auf diese Fotografie dein Studium? Du studierst ja, wie gesagt, eigentlich Zoologie, später Wildtierökologie und Wildtiermanagement. Welchen Einfluss hat denn dein Studium auf die Fotografie?
Ja, da muss man jetzt irgendwo unterscheiden, welchen Einfluss hat das Studium als Studienfach und welchen Einfluss hat ein Studium an sich. Das Studienfach war sicher praktisch, um Gleichgesinnte kennenzulernen, die zum Teil auch fotografiert haben, wie zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Attila Kobori oder Christian Wappel. Die haben beide auch an der Uni Wien Biologie studiert oder Zoologie im Speziellen. Und da kriegt man natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Tiere und auf das Ökosystem, wie alles zusammenhängt. Und man lernt auch ganz andere Tierarten zu schätzen und überhaupt erst zu kennen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Schwämme oder Moostierchen, die Bryozoen, von denen wahrscheinlich ganz viele überhaupt noch nicht gehört haben, dass es die überhaupt gibt. Ganz abgesehen von der Vielzahl von Insekten oder Gliederfüßern an sich. Viele sind ja oft nur Vögel oder Säugetier spezialisiert. Amphibien, Reptilien, das ist schon eher off the beaten path. Und dann noch Insekten mit den Spinnentieren noch dazu. Es gibt einfach eine riesen Fülle. Und da mal irgendwo jetzt quasi die Mind quasi irgendwie so zu öffnen, dass es auch diese anderen Tierarten gibt und die alle irgendwo eine Daseinsberechtigung haben und ganz faszinierende Verhaltensweisen oder Formen haben, ist einmal, glaube ich, sicher nicht hinderlich, was die Naturfotografie angeht. Und eben der andere Aspekt des Studiums, einfach nur des Studiums an sich und nicht des Fachspezifischen, ist natürlich an der Uni Wien oder generell an Universitäten, da kann man sich ja seine Zeit gut selbst einteilen. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag von 7 bis 15 Uhr oder 8 bis 15 Uhr die Schulbank drücken, sondern kann mir meine Vorlesungen, die nicht alle Anwesenheitspflichten haben, auch selbst einteilen, wann ich da bin und wann ich welche Prüfungen schreibe. Dementsprechend dauert bei mir halt alles ein bisschen länger. Und ja, wo die Zeit dann investiert wurde und noch wird, liegt, glaube ich, in dem Fall auf der Hand.
Schön, aber ist doch auch toll, wenn man sich die Zeit ein wenig einteilen kann. Ich habe auch während dem Studium lieber meine Zeit in der Natur verbracht als an der Universität und habe den Rest in der Bibliothek dann schnell nachgeholt. Wie kommt es denn eigentlich, dass du so viel außerhalb Europas unterwegs bist? Sind das alles Studienreisen oder erzähl mal vielleicht, ich habe so im Portfolio gesehen, Rumänien, Japan, relativ viel, wie wir gelernt haben, in den Tropen. Wie kommt das, dass man sich das als Student ermöglichen kann? Wie bist du dorthin gekommen? Was hast du dort gemacht? Vielleicht ein bisschen so einen kleinen Abriss.
Also tatsächlich die einzige studienbezogene Reise war Französisch-Guyana. Damals eben mein erster Tropenaufenthalt. Und da, ja, das war halt eben ein Praktikum, wo es um Fellgiftfrösche gegangen ist, auch konkret, wo die getrackt worden sind und wo genetische Samples genommen wurden. Und auch, wo eine andere Art, die Atelopus, diese Stummel, Fußfröschchen heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, eine sehr bedrohte Gattung überhaupt, Wirbeltiergattung, halt näher angeschaut worden ist. Das war das Einzige, was irgendwo unibezogen war. Und alle anderen Reisen waren privat. Also irgendwo nach dem Praktikum nach Französisch-Guayana war das dann halt einfach greifbar, dass man selbst auch in die Tropen kommt. Also das war irgendwie so, das hat einmal das Eis gebrochen, dass ich mich quasi nicht abhalten habe lassen können von irgendwelchen anderen Sachen, die, ja, es war einfach irgendwo, die Welt war dann offen. Die Welt ist offen gestanden. Und so ist es dann gekommen, dass ich mich halt eben mit Freunden dann zusammengetan habe und dann einfach die günstigsten Flüge rausgesucht, irgendwo hingeflogen, dort die günstigsten Unterkünfte, und dann macht man ja alles vor Ort, so macht es erst richtig Spaß, ohne Guide. Also man muss die Natur und alles selbst entdecken für sich. Und ja, so war das dann gar nicht so schwierig zum Finanzieren. Also eine Reise damals, 3 Wochen Südostasien mit gute Ausbeute, einem Mietauto, Flügen zu dritt, hat halt um die 1500 Euro gekostet. Und die Fotoausbeute war trotzdem vergleichbar mit der Fotoausbeute von heute. Also von dem, nicht mehr von der Qualität jetzt, aber von dem, was man halt so gesehen hat, das Erlebnis. Ja. Wie es nach Rumänien gekommen ist, wie wir nach Rumänien gekommen sind, das war auch eben mit dem Attila, da haben wir darüber philosophiert, wie wir am besten einen Bären eigentlich vor die Linse bekommen würden, weil er Verwandtschaft in Rumänien hat. Und da haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, probieren wir es aus. Er hat einen guter Freund von Verwandtschaft vom Attila ist Förster in einem Gebiet, wo es bekannt ist, dass da viele Bären sind. Und so sind wir einfach mal runtergefahren für 2 Wochen. Haben Kamerafallen aufgehängt, haben Spuren gelesen, haben uns von dem Förster einiges erzählen lassen über die Bären, wo sie häufiger vorkommen. Und das war dann wieder ein ganz anderer Zugang. Das war dann viel mehr aktiv Spuren suchen und dann passiv halt in der Früh und am Abend irgendwo auf die Lauer legen. War auch schön. Also irgendwo hat alles seinen eigenen Reiz. Und Japan, weil du ja Japan auch angesprochen hast, das war ja auch ganz was anderes. Das war eigentlich... ist das so zustande gekommen, weil mein Bruder hat ein Jahr in Japan studiert, der hat Japanologie studiert und war dann an der Kyoto-Universität und direkt vor Corona ist es noch ausgegangen, dass ich ihn besucht habe, und da haben wir dann für 9 oder 10 Tage sind wir dann durch Hokkaido durchgefahren, und da habe ich halt die ganzen Spots abgeklappert, so die Kraniche, die Singschwäne, die Riesenseeadler, und das war halt super spannend auch aus der Seite, wie einfach es zum Teil einfach gehen kann.
Hätte das auch geklappt ohne deinen Bruder? Ich habe gehört, dass auf Hokkaido kein Mensch Englisch spricht, sondern alle nur Japanisch sprechen.
Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Also ja, mein Bruder hat schon zum Teil ein bisschen vermittelt, und er wollte eigentlich auch, also er hat auch Japanisch telefoniert, wollte eigentlich was ausmachen mit jemandem, der uns ein Boot zur Verfügung, also mit dem Boot rausgebracht hat für die Riesenseeadler. Das hat dann aber dann doch nicht funktioniert, und es haut schon alles hin. Also es, auch wenn man kein Wort Japanisch spricht, ist es kein Problem. Man kann ja irgendwo gestikulieren. Und wie ich zum Beispiel dann zu den Riesenseeadlern gekommen bin, ich habe mal im Vorfeld nichts ausgemacht. Ich bin um 4 Uhr in der Früh unten am Kai gestanden und habe geschaut, welches Boot fährt ab als nächstes. Das waren dann eh auch schon so Touri-Booten, halt aber eigentlich nur für die Einheimischen. Also Einheimische, meine ich, japanische Naturfotografen, weil dort, das ist eher ein bekannter Spot, werden die halt mit Überbleibseln vom Markt und generell als National Treasure werden die dort gefüttert, die Riesenseeadler, draußen am Packeis. Und ich bin einfach runtergegangen, habe dann halt noch eine Stunde warten müssen, bis sie wirklich abgelegt haben. Aber das war überhaupt kein Problem. Und wie wir dann nach 3 Stunden zurückgekommen sind, ist erst ein echtes Touri-Boot abgelegt. Also manchmal muss man einfach irgendwo frei rumrennen und hoffen, dass man irgendwie ein bisschen Glück hat.
Sehr gut. Jetzt ist es ja so, ich habe dich ja dieser Schublade viel Amphibien und Reptilien zugeordnet. Und da ist es ja auch so, wir gehen ja jetzt in den Makrobereich rein, da ist ja Licht oft Mangelware. Und ich glaube auch, dass du oft bei Nacht fotografierst, gerade diese Arten. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über das Setup verraten? Also welches Makro nimmt man da? Also von der Brennweite erstmal grob Und dann, wie blitzt man denn überhaupt im Nahbereich? Ich glaube, du hast vermutlich mehr als einen Blitz im Einsatz. Wie koppelst du die? Wie richtest du die aus? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, weil ich glaube, über das Thema Blitzen im Nahbereich haben wir generell noch nie gesprochen. Und dann ist es schön, dass wir jemanden haben, der zumindest laut der Bilder schön mit dem Blitz umgeht.
Ja, es ist eigentlich gar nicht so eine Riesenwissenschaft. Also grundsätzlich in den Tropen ist man einfach gezwungen, in der Nacht rauszugehen, wenn man diese ganzen Amphibien, Reptilien, Insekten, Spinnen finden will. Es gibt natürlich tagaktive Arten auch, aber die größte Anzahl an Arten findet man in der Nacht. Und es ist auch leichter irgendwo in der Nacht mit der Stirnlampe, weil man nicht dieses, ja, fast schon diese erdrückende Kulisse von viel zu vielen Informationen in so einem Wald hat, sondern halt wirklich mit dem Kegel vor der Stirnlampe dann irgendwo gut abscannen kann und erst dann überhaupt wirklich was finden kann. Gut, zum Blitzen im Nahbereich. Wie gesagt, das ist echt keine Wissenschaft. Ich habe einfach sehr unterschiedlich von den Objektiven, die ich nutze. Meistens ist halt einfach ein 100er Makro dran. Das war halt damals das 100er, ja, Canon L, jetzt ist halt das RF L, und je nachdem, wie ich das Tier halt eben porträtieren will, ist es mit Makro meistens ein Blitz, ein Off-Camera Blitz mit einem größeren Diffusor. Und so habe ich dann eigentlich einen freien Gestaltungsspielraum, von welcher Richtung das Licht kommen soll und wie die Schatten fallen sollen, wie ich das halt am besten dann ausleuchten kann. Und ich arbeite da dann einfach so, dass ich die Kamera in der rechten Hand habe, den Blitz in der linken Hand und quasi quick and dirty irgendwie so, ja, mit Trial and Error mich rantaste dann an das Endergebnis.
Okay, das heißt, für mich zum Verständnis, wenn du sagst Trial and Error, hängt die dann an einem Kabel der Blitz oder löst du den mit einem STE2, war das früher bei Canon, aus? Oder wie löst du den Blitz überhaupt aus?
Gut, wie ich den auslöse, das Kabel ist halt unpraktisch, wenn jetzt irgendwelche Äste oder Blätter oder sowas dazwischen wären. Von dem her, ich löse halt Radio-Triggered aus, also ich weiß jetzt nicht, wie der heißt von Canon, aber eh irgendwas STE, irgend sowas auf die Art, ja.
Alles klar, und das heißt, du nutzt dort quasi einfach auch die Canon-Blitze oder nutzt du da irgendeinen anderen Hersteller?
Nein, also wenn ich nur mit einem Blitz rumrenne oder nicht viel Leistung, oder ja, wenn ich nur mit einem Blitz rumrenne, mit dem 100er Makro, dann nutze ich einen SB600 RT. Für wenn es leichteres Gepäck sein soll, habe ich die 430er RT. Und wenn ich generell weniger Licht brauche oder es weiter rauf geht und jedes Gramm zählt, dann habe ich da auch die, oder wenn ich zwei Blitze brauche, habe ich da die Godox MF12 heißen die. Das sind so kleine, auch Wireless Makroblitze halt.
Okay, und jetzt für so dumme Fotografen wie mich. Wie groß ist denn dann ungefähr die Softbox? Ist das jetzt 20, 40, 60, 80? Wie groß ist denn da überhaupt der Durchmesser auf der einen Seite? Und dann natürlich auch, wie stark oder schwach stellt man dann den Blitz ein? Du merkst, ich bin in der Blitzfotografie bei Nacht von Insekten oder Amphibien überhaupt nicht bewandert.
Ja, ich glaube, ich kenne auch überhaupt kein geblitztes Bild von dir, Rado. Hast du da überhaupt eins?
Ich habe zwei Blitze hinter mir im Schrank. Du hast ja meinen Fotoschrank schon bewundert. Ich habe früher teilweise mit dem Fischeye 1, 2, 3 Bilder geblitzt. Ich dachte damals, das wäre sehr innovativ vor 10 Jahren. Die sehen auch ganz nett aus, so mit so Sternenhimmel und Blümchen im Vordergrund. Vielleicht würden die auch heute sogar erfolgreich sein bei Wettbewerben. Vielleicht habe ich es auch verpennt, aber ansonsten, Blitzen ist nicht meins. Deswegen finde ich es ja auch so faszinierend und kann heute ganz viel lernen.
Okay, verstehe. Ja, was war jetzt deine konkrete Frage zum Blitzen?
Also wie groß der Diffusor ist, oder? Also wie groß ist so ein Diffusor, mit dem du blitzt? Mhm. Und vielleicht auch für die Hörer, wie nah gehe ich denn an mein Tier heran? Halte ich dem das 3 Zentimeter vorne dran oder 5 oder 10? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, dass die meisten Hörer nicht regelmäßig blitzen.
Ja, optimalerweise hängt die Größe vom Diffusor auch von der Größe vom Tier ab. Also es sollte halt in einem gewissen Verhältnis stehen. Wenn es jetzt ein winziges Insekt ist, brauchst du keinen 40x40 cm Diffusor, sondern da reicht eigentlich die kleine Softbox, dieser kleine Plastikdiffuser, der schon mit einem Blitz mitgeliefert wird, aus, um da ein schönes Licht zu haben. In der Größe von jetzt, keine Ahnung, also 15 cm großen Gecko oder so. Oder sagen wir, ja, 20 cm großen Gecko. Reichen eigentlich Diffusoren von, also passt eigentlich so ein A4-Blatt an Diffusor, passt perfekt. Und ich habe auch nichts Größeres mit für normal, weil es muss ja irgendwo auch in den Rucksack reinpassen, es muss praktisch sein. Und da habe ich so einen kleinen 20x25 cm Diffusor von LumiQuest. Ich glaube, irgendwelche solche Maße hat der und der ist eigentlich super geeignet. Der hält auch gut, weil diese ganz billigen, die fallen ja dann von selbst immer wieder ab. Und
wie nah gehst du mit dem Blitz ran ungefähr ans Tier? Also ungefähr so nah, wie es objektiv ist an dem Tier? Oder hilfst du dem Blitz weiter weg oder gehst du näher ran? Wie muss man sich das vorstellen?
Für normal schon relativ nah, je nachdem, was für einen Effekt ich halt erzeugen will. Also wenn ich jetzt ein möglichst softes Licht über das ganze Tier haben will und das Tier schön ausgeleuchtet sein soll, dann möglichst nah ran. Wenn ich jetzt die Schatten irgendwo konkreter führen will, bestimmen will, dann ja, von weiter weg, von weiter oben, also dann ist eher die Pose, wo er ist, dann ist er vielleicht weiter, eben eher von unten, dass der Blitz kommt, als eigentlich so typisch von oben, wo das Licht sonst eigentlich herkommt. Also, sehr unterschiedlich. Je nach Situation, das kann ich echt nicht sagen. Zum Beispiel, das ist eine Bild, vielleicht hast du das im Kopf, vielleicht kennst du das, von so einer schwarzen Schlange, oder es schaut so aus, als wäre sie nur schwarz, aber man sieht nur ganz, also so in weiß, diese Linien.
Ich habe es gerade offen.
Ja.
Das Bild.
Das ist von ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter entfernt geblitzt. Aber in einem ganz flachen Winkel, sodass nur die Rückenschuppen, die dann so stark spiegeln, ganz typisch bei der Art, dann das Licht vom Diffuser quasi zu mir werfen.
Schön. Verlinke ich nachher auf jeden Fall auch das Bild. Vielleicht kann man es hier groß machen, nee, kann man nicht. Ich mache mal Bild speichern unter und lade es in die Shownotes, wenn das für dich okay ist.
Ja, ja, sicher.
Weil man kann es gar nicht verlinken, zumindest nicht in der Galerie von dir, in der ich gerade bin. Von
Nein, das geht nicht, ja.
Genau. Werbung. Ich habe gerade richtig lange Zeit investiert, um diesen Werbeclip aufzunehmen, den ich euch nicht ausspielen werde. Warum? Ganz einfach. Der wirkte so künstlich. Also, es geht um Folgendes. Ich bin der Werbepartner naturfotocamp.de und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Workshop dabei bist. Für kommende Workshop-Saison gibt es noch ein paar letzte freie Plätze. Und wie ihr alle wisst, brenne ich für Naturfotografie. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf und in meinen Kursen haben wir richtig Spaß bei der Naturfotografie. Dabei geht es darum, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, seinen eigenen fotografischen Stil zu entwickeln und am Ende des Tages einfach Spaß zu haben. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern investieren wir viel Zeit darin, neue Blickwinkel zu entdecken, gemeinsam die Natur zu erleben, die Natur wahrzunehmen, so wie sie ist, und daraus unsere eigenen Motive zu entdecken. In meinen Kursen gebe ich immer individuelle Hilfestellungen, damit du dich optimal weiterentwickeln kannst. Sei also dabei, sicher dir einen der letzten Workshop-Plätze und hab richtig, richtig viel Spaß beim Fotografieren. Alle Informationen dazu findest du unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Und ich muss sagen, dieser Werbetake ist 1000-mal besser als dieses zusammengestotterte Werbeblabla, das ich vorher hatte. Das ist wenigstens authentisch. Ich freue mich auf dich. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wie ist es denn generell, vielleicht kannst du uns da an die Hand nehmen, auch aus deiner biologischen Sicht, das Thema Manipulation, Bildmanipulation im Nahbereich. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir hinterher manipulieren in Photoshop, sondern wir beeinflussen die Tiere vorher schon. Darauf hast du, glaube ich, gar nicht vorbereitet, dass ich das frage, aber A, manipulierst du diese Arten und B, wie manipuliert man die Arten? Welche Gedanken sollte man sich vorher darüber machen, damit das vielleicht halbwegs konform mit der Art ist, weil gerade im Bereich Amphibien, Reptilien ist es ja durchaus so, dass sehr, sehr viele Fotos, wenn man sich die anschaut, zumindest viele, die ich mir anschaue, haben einen hohen Grad an Manipulierung. Zumindest unterstelle ich das den Fotografen einfach ganz offen mal, weil wenn ein Fotograf, ich weiß nicht, 30 Schlangenarten hat, alle 30 sind schön zusammengerollt und haben alle einen ganz clean, hellen Hintergrund, dann war das vermutlich kein Zufall. Und wenn jeder Frosch quasi die gleiche sitzende Art hat und vielleicht nur eine Spiegelung oder sowas drumherum ist und wieder ein blumiger, heller Hintergrund ist, dann unterstelle ich auch da, dass wenn man davon mehr als 5 hat, irgendwo, dass da relativ viel manipuliert worden ist. Vielleicht nimmst du es an der Hand, A, was ist vertretbar, B, was machst du, wie gehst du damit um, wie bewertest du das auch, vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, dass viele, die sagen, ich habe mal einen Frosch fotografiert oder ich habe mal einen, was weiß ich, einen Gecko oder ich habe irgendwas fotografiert, die sind ja oft frustriert, weil sie davon ausgehen, dass alles so in der Natur vorgefunden worden ist. Ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, ich halte mich von den meisten Arten, gerade im Spektrum Amphibien, Reptilien, fern, weil ich von sehr vielen Arten ganz wenig Ahnung habe und bevor ich irgendwas ganz falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Deswegen halte ich mich von den meisten Arten recht weit weg in dem Spektrum.
Ja, also es ist sicher ein schwieriges Thema. Grundsätzlich finde ich, dass Bilder von dem Tier in seinem natürlichen Lebensraum, also im Weitwinkel zum Beispiel aufgenommen, irre wertvoll sind für die Betrachter oder auch aus wissenschaftlicher Sicht, weil man sich einfach ein viel authentischeres Bild machen kann, als jetzt nur, also was dieses Tier jetzt ausmacht, als jetzt nur ein einfaches Porträt. Ein einfaches Porträt ist so, batsch, hier ist der Frosch, so schaut er aus, that's it. Aber das sagt noch überhaupt nichts über seine Habitatansprüche über ihn aus. Ein Einzelbild sagt das jetzt auch nicht im Konkreten aus. Der kann auf der Wanderung gewesen sein oder so und das, ja, zählt vielleicht auch nicht jetzt wirklich zu seinen Lieblingshabitaten. Aber die haben halt an sich schon mal deine Daseinsberechtigung und die sind nicht so einfach hinzubekommen, ohne dass man sie staged. Wie weit man da jetzt gehen darf, sollte, ist halt eine ethische Frage. Also ich habe das früher sicher öfter gemacht, als was ich es jetzt mache, heute. Das ist irgendwo, wenn man so aus dieser Herping-Richtung, also Amphibien, Reptilien, die Liebe zu denen, aus der Herpetologie, aus der Richtung kommt, da ist es irgendwo gang und gäbe, dass man es macht. Und die Leute, die das jetzt auch nur machen und fotografieren, die hinterfragen das auch gar nicht. Ich finde, es ist aber wichtig zu hinterfragen, wie weit darf man gehen. Also jetzt zum Beispiel, was üblich ist, ist, dass irgendwas, vielleicht ein paar hundert Meter oder sowas verschleppt wird, nur weil dort ein schönerer Ast ist oder so und dann wird der Frosch oder der Gecko dorthin geknallt und dort drauf fotografiert. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das finde ich nicht in Ordnung. Natürlich, und das unterstelle ich jetzt auch niemandem, dass er es nicht macht, werden die dann auch wieder zurückgebracht. Also die werden dann nicht dort sitzen gelassen, sondern die werden dort positioniert, wie ein Produkt fotografiert und dann wieder zurückgebracht. Das ist halt nicht mehr wirklich so authentische Naturfotografie im herkömmlichen Sinn. Und deswegen, wie gesagt, in dem Ausmaß mache ich das nicht mehr. Es macht mir auch keinen Spaß mehr, sowas. Also es macht viel mehr Spaß, wenn das halt wirklich eine echte Situation darstellt, wie es in der Natur vorgekommen ist.
Kannst du sagen, wie viel Stress ein Tier dabei empfindet? Oder gibt es dazu irgendwelche Studien? Wie sehr, ich meine, das Tier muss ja eigentlich Todesangst haben, wenn ich das fange und irgendwo hinsetze, oder sehe ich das falsch?
Also, es gibt Arten, die sind schon bekannter überhaupt, dass sie viel nervöser reagieren auf, ja, wenn sie gefangen werden oder auf den Menschen oder generell. Es hängt auch stark vom Individuum wieder ab. Es gibt halt einfach Arten, die, oder Individuen, die halt einfach dann aggressiv sind, welche, die überhaupt nicht ruhig halten, welche, die stört das überhaupt nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit darf man gehen? Optimalerweise macht man natürlich nur In-Situ-Bilder, schon klar. Aber man kann ja, oft geht's halt einfach nicht anders. Ist ein schwieriges Thema. Was soll ich sagen? Gut,
ich glaube, du verkopfst das natürlich auch deswegen, weil du in dieser Herpetologen-Bubble viel, viel tiefer drin bist als ich. Jetzt stell dir vor, du bist so richtig unbedarft, was das angeht. Und gehen wir mal von mitteleuropäischen Arten aus. Also stell dir einfach vor, wir gucken uns eine Blindschleiche, einen Mauereidechse und keine Ahnung, irgendeine Froschart an, was weiß ich, einen Grasfrosch oder einen Laub oder was auch immer, irgendeine von diesen schönen Arten, die einfach jeder oder eine Krötenart, die wir einfach hier bei uns treffen können. Jetzt wissen wir ja, eine Eidechse könnte zum Beispiel den Schwanz unter Stress abwerfen. Was oder wie geht man denn mit solchen Tieren um, damit so etwas nicht passiert? Und wie gehen Menschen, die so etwas fotografieren wollen, überhaupt vor, damit ihnen sowas nicht passiert? Das heißt, was würdest du jemandem mitgeben? Jetzt will der Laie unbedingt das fotografieren und lässt sich nicht davon abbringen. Was gibst du ihm denn jetzt mit, damit es möglichst gut gemacht ist, obwohl er wenig Ahnung davon hat? Vielleicht bauen wir die Frage so auf. Ich habe neulich auf dem Spielplatz gespielt. Da waren relativ viele Mauereidechsen tatsächlich und ich habe das den Kindern, die auf dem Spielplatz waren, gezeigt. Die waren ganz begeistert, dass da Eidechsen sind. Da waren natürlich auch ein paar Jungs, die jünger waren, und habe ich gesagt, aber probiert die Eidechsen nicht zu fangen, sonst wirft ihr nachher den Schwanz ab. Was ist passiert? Natürlich hat der eine Junge später diese Eidechse gefangen, der hat den Schwanz auch abgeworfen. Aber was machen wir denn als Fotografen, die jetzt hier zuhören, damit möglichst fair umgegangen wird mit den Tieren, damit wir einen möglichst geringen Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere haben?
Also grundsätzlich, ein Tier zu fangen, würde ich niemandem empfehlen. Ist auch gar nicht erlaubt. Und inzwischen ist es auch überhaupt nicht mehr notwendig, weil die Technik eh so gut ist, dass wenn man sagt, man will Weitwinkelbilder von Tieren machen, dann kann man das total einfach machen, ohne das Tier unnötig zu stressen. Also jetzt konkret in Mitteleuropa, zum Beispiel mit der Probe Lens. Sie sagte vielleicht, was diese Laube war.
Was das ist?
Das ist so eine. Ja, früher hat man nur diese CCTV-Lenses gehabt, also ein selbstgemachte Kombination aus Objektiv, Telekonvertern und sonst was, Zwischenringen, dass man mit einer kleinen Webcam, großen Kamera oder wie es in einer GoPro drinnen ist, durchfotografieren kann. Es ist meistens dann so ein längeres Stabel gewesen, und um einfach dieses Weitwinkel mit raufbekommen zu können mit dem Tier drauf. Das ist ja nicht so einfach gewesen. Früher mit einem 1635er zum Beispiel ist man bis 28 cm rangekommen, Naheinstellgrenze. Und der Frontlinsendurchmesser von diesen 1635ern war ja oft schon um ein Vielfaches größer als das Tier selbst. Dementsprechend war es nie möglich, das Tier groß darzustellen im Lebensraum. Mit diesen CCTV-Lenses war es ein möglich, sowas, quasi, wenn man sowas selbst gemacht hat, irgendwo quasi zum Gehen, aber man hat halt Qualitätseinbußen gehabt, also man hat da große Abstriche gehabt. Mit der Laowa Probe Lens jetzt zum Beispiel, die ist leider nicht so weitwinklig, sondern hat nur 24 mm, gibt es aber jetzt eine kommerziell erhältliche Lösung, dass man da mit diesem 30 cm langen Stangerl ganz nah an das Tier rankommt, ohne dass man es unnötig stresst. Also wenn man sich natürlich auch entsprechend verhält. Man muss schon auch sich ruhig nähern, keine hektischen, schnellen Bewegungen machen. Also da ändert sich nichts dran. Das ist nach wie vor gleich so.
Gut, also vielleicht ganz kurz. Du beschreibst das Laowa Probe Lens. Das ist ja das 24 mm Blende 14 offenblendig.
Ja, genau.
Kostet knapp 2000 Euro, der Spaß. Und stellt euch das so vor wie ein, eigentlich sieht das aus wie der Lauf einer Flinte, der irgendwie hinten breiter wird und ans Bajonett führt. Und damit habt ihr ein 24 mm Objektiv, mit dem ihr ganz nah ran könnt und gleichzeitig eben auch einen gewissen Abstand zum Tier wahren könnt und damit sozusagen auch ins Wasser sozusagen rein könnt. Das ist nämlich tatsächlich wasserdicht und hat vorne LEDs, das heißt, man kann sozusagen auch sofort sein Tier mit ausleuchten und geht tatsächlich bis 2:1 im Nahbereich. Und du würdest sagen, mit sowas würdest du in der Tendenz lieber arbeiten als mit einem Makroobjektiv in dem Moment?
Ja, also es ist einfach ein viel entspannteres Arbeiten, sowohl für mich als auch für die Echsen. Ich habe das gemerkt, zum Beispiel im Frühjahr, ich habe Zaunadechsen fotografiert. Die sind einfach so am Gras rumgelaufen noch ganz früh, wie die Sonne die ersten Tage draußen war, und ich habe mit der Probe Lens habe ich mich ganz einfach nähern können und sie den Tieren fast schon Ja, ich habe sie fast schon berührt mit der Probe Lens. Das war überhaupt kein Problem. Ein bisschen zu wenig weitwinklig ist es halt, aber so ist es. Das nehme ich in Kauf dafür, dass ich erstens einmal kein gestelltes Bild habe und zweitens selbst auch irgendwo, also dass ich kein schlechtes Gewissen bei der Aufnahme haben muss. Ich mag das nämlich auch überhaupt nicht, dann irgendwo ein Tier zu stressen, unnötig. Muss nicht sein. Früher, ja, hat man irgendwie drüber hinweggesehen. Es hat keine anderen Alternativen auch gegeben. Das war halt irgendwo, man entwickelt sich ja auch selbst weiter. Man muss halt zu seinen Fehlern stehen und ja.
Ich finde es aber auch gut, dass wir offen darüber sprechen, weil ich glaube, das ist auch wertvoll, dass wir hier genau über solche Themen auch sprechen. Das heißt, du würdest heute auch in der Tendenz lieber mit so einem 24er fotografieren, als jetzt mit einem 180mm Telemakro, oder?
Naja, das sind ja ganz andere Sachen.
Ja, deswegen ich frage, was magst du lieber, den weitwinkligen Look mit dem Lebensraum drauf oder eher das Telemakro mit einer hochgradigen Freistellung?
Du fragst Sachen, entweder oder. Also wie ich zum Beispiel im Fall der Zahnerdechse, habe ich die sowohl mit der Probe Lens als auch dann mit dem RF100er Makro fotografiert und ich habe super schöne Spiegelungen von einem See im Hintergrund gehabt mit so großen Bokeh-Balls halt, die da aufgegangen sind. Also ich habe, optimalerweise mache ich beides.
Schön, das heißt, du so sorgst du für ein bisschen Diversifikation in deinem Portfolio und wenn wir genau darüber sprechen, du bist oder warst ja in letzter Zeit auch sehr erfolgreich in vielen Fotowettbewerben, vielen Naturfotowettbewerben. Mit die schönsten Sachen waren vermutlich Wildlife Photographer of the Year und der europäische Naturfotograf des Jahres, nehme ich an. Wie wählst du denn deine Bilder aus? Ich meine, die Bilder, die du einsendest, sind ja häufig spezieller. Ich meine, es sind nicht die schönen Vogelporträts, sondern eher die Bilder von kleineren Tieren, also ich will jetzt nicht sagen nur Amphibien, Reptilien, sondern die ganzen Insekten auch mit inkludieren. Wie wählst du denn deine Bilder für die Wettbewerbe aus? Wie trennst du dich vielleicht auch von deinen eigenen Emotionen oder was sind so die Kriterien, wann du sagst, du hast ein gutes Bild gemacht und welches du auswählst, um das irgendwo einzureichen?
Ja, das ist ein langer Prozess oft. Also oft ist es so ein Herantasten, der ewig dauern kann, bis ich meine Bilder für einen Wettbewerb bereit habe. Ich wähle für normal die Bilder aus, die mir gut gefallen haben, die ich halt schon bearbeitet habe auch, weil sie mir besonders gut gefallen haben. Habe dann am Ende zum Beispiel, wenn ich jetzt 20 Bilder einreichen darf, 100, 150 Bilder in der virtuellen Sammlung. Und dann gehe ich durch, hau alles mal raus, was irgendwie nicht wirklich Top-Priorität hat oder nicht so aktuell ist. Und dann bleiben noch 50 über, dann nehme ich die Bilder mit dem Cursor und bringe sie an allererste Stelle, ganz nach vorne, die unbedingt drinnen sein müssen. Das sind dann meistens so 10, 15, die unbedingt rein müssen. Und dann fängt halt das Problem an. Also es ist bei mir jedes Mal eine, und es gibt keine Lernkurve, es dauert jedes Mal ewig bei mir. Ich bin da irgendwie nicht so locker und sage jetzt, ja, ich hau halt das eine oder das andere rein, ich nehme halt einfach eine grobe Auswahl, das schaffe ich einfach nicht. Bei mir muss das irgendwo, ich muss das vor mir selbst rechtfertigen, warum ich welches Bild genau einsende, bei welchem Wettbewerb. Ich bin wahrscheinlich nicht der Richtige, hier Tipps zu geben, wie man möglichst effizient Wettbewerbe einreicht.
Also ich habe gerade eine Podcast-Episode mit Sandra Bartoche aufgenommen zum Thema RAW-Kontrollen und Jurierung von den Wettbewerben. Und deswegen kommt mir auch die Frage, weil ich meine, du bist ja sehr erfolgreich augenscheinlich bei den Wettbewerben. Wählst du denn unterschiedliche Bilder je nach Wettbewerb aus oder sind das im Grunde diese 10 bis 15 Lieblingsbilder, sind die wettbewerbsübergreifend für alle Wettbewerbe in dem Moment?
Naja, die Wettbewerbe unterscheiden sich ja zum Teil auch. Ich meine, nicht drastisch jetzt innerhalb. Also eigentlich gibt es nur einen wirklichen Ausreißer, das ist der Wildlife Photographer of the Year. Der unterscheidet sich ganz stark von den anderen. Und bei dem zählt natürlich das Verhalten. Und da wähle ich schon anders aus. Also da jetzt zum Beispiel bei Porträts oder so irgendwas einzureichen in der Kategorie, ich glaube, das macht wenig Sinn, weil das ist, wahrscheinlich nehmen 90% der Teilnehmer bei Porträts teil, weil das halt die einfachste Kategorie ist. Weil Verhalten zu fotografieren ist halt, ja, ist halt irgendwo Königsdisziplin in der Naturfotografie. Dafür muss man halt viel Zeit mit den Tieren verbringen und sich auch ein bisschen auskennen. Also was spielt sich hier überhaupt ab? Ist das überhaupt Verhalten? Und bei den anderen Wettbewerben, ja, wiederholen sich die Bilder schon zum Teil.
Da stößt du eigentlich ein super Thema an, das ja auch wieder auf deinem Studium ein wenig mit aufbaut. Was ist Verhalten in der Fotografie auch? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Bild ist jetzt irgendwie ein Ausschnitt von einer tausendstel Sekunde aus der Realität. Was ist jetzt Verhalten? Wie transportiert man Verhalten oder wie kann man überhaupt Verhalten auf einem Bild, also auf einem einzelnen Bild, nicht auf einem Video festhalten?
Naja, Verhalten, ich meine, das können so banale Sachen sein, wie jetzt Nahrungsaufnahme, irgendwelche, ja, Pflege, Gefiederpflege, irgendwelche, ja, Interaktionen zwischen verschiedenen, also zwischen zwei Arten, also zwischen Tierarten oder auch Pflanzenarten, irgendwelche Symbiosen, das sind natürlich dann die spannenderen Verhaltensweisen, als wenn da jetzt eigentlich ja ein Tier das andere frisst. Das ist eigentlich sehr banal.
Dann nehmen wir vielleicht mal das Bild, das du gemacht hast. Du hast selbst Sugarsuckers, also auf Deutsch Zuckersauger genannt. Wir sehen darauf eine Art, die anscheinend von Ameisen angegriffen wird, aber schon mit dem Titel ist klar, dass das vermutlich gerade nicht ganz passiert. Was sehen wir denn auf einem solchen Bild für ein Verhalten?
Also in dem Fall ist es eigentlich ein Verhalten, das wir in Europa genauso fotografieren könnten. Ich habe es halt, also mir ist das mit der schönen Zikade halt auf Borneo aufgefallen. Da bin ich am Weg zurück gewesen, so um 2 in der Früh von einem normalen Nightwalk, weil in der Nacht sieht man halt einfach am meisten und von dem her kann man da halt auch faszinierende Verhaltensweisen finden. Was man da drauf sieht, ist, wie die Borneo-Riesenameisen, die wirklich, ich glaube, die Arbeiter werden über 2,5 Zentimeter groß, diese Zikade mit ihren Fühlern betätscheln und so ringsum um die Zikade angeordnet sind und die saugt die ganze Zeit Pflanzensaft und scheidet das dann wieder hinten aus und davon ernähren sich die Ameisen. Und dieser Pflanzensaft ist halt dieser Honigtau, wird das auch genannt. Es ist einfach nur Zucker, Zuckersaft, zuckerflüssig, in Wasser gelöster Zucker. Und die Ameisen ernähren sich zu 95% von dem. Also die sind halt irgendwo angewiesen im Punkt Nahrung. Und andersrum ist es so, dass die Zikade von der Ameise halt eine gewisse Art von Schutz bekommt gegen Parasiten, aber auch gegen Fressfeinde. Also es ist, ja,
ist also ein Handel spannendes in Verhalten. Dem Moment. Jetzt, wenn du so ein Verhalten siehst oder eine Art siehst, wie entstehen denn solche Bilder bei dir? Denkst du dir erst, es gibt dieses und dieses Verhalten, das muss ich unbedingt fotografiert haben und richtest dich dann darauf aus? Oder ist es eher, dass du etwas beobachtest und sagst, ach, das ist ja mal interessant, und dann überlegst du dir, wie fotografiere ich dieses Verhalten?
Ja, also ich meine, mit sowas kann man halt einfach nicht rechnen. Ich fotografiere halt das, was mir irgendwo auffällt. Und das war in dieser Situation genau das Gleiche. Also ich glaube, ich habe an dem Abend auch diese Sporen, also so einen Baumschwamm mit Sporen und einer Schabe fotografiert. Das war am gleichen Abend. Das sind einfach so einmalige Gelegenheiten, die mir auffallen, wo ich genau weiß, ich muss das ausnutzen und jetzt fotografieren. Also natürlich gibt's Sachen, irgendwelche, ja, bei den Bären jetzt zum Beispiel, die sind geplant. Also da hofft man einfach, dass jetzt dann das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man sitzt an, das sind geplante Aufnahmen. Aber das Allermeiste und das, was auch irgendwie am meisten Spaß macht, ist ja das frei in der Natur rumrennen und nicht wissen, was einen erwartet. Ja.
Jetzt würde ich dieses Bild natürlich auch gerne in die Shownotes mit reinpacken. Darf ich das?
Ja, sicher doch.
Super. Und dann würde ich gerne noch eins dazu packen, und zwar An Adaptation of Death. Das ist ein Bild, das auch beim European Wildlife Photographer of the Year ausgezeichnet worden ist und auch in dem einen oder anderen Wettbewerb. Kannst du vielleicht auch beschreiben, wie es zu einer solchen Aufnahme kommt? Weil für den Laien sieht das aus wie meine Frühstücksschüssel ungefähr, irgendwie Haferflocken mit Milch.
Ja, ich erinnere mich an deinen Kommentar damals, dass es ausschaut wie dein Müsli. Ja, schaut ja wirklich recht ähnlich zu einem Müsli aus. Ich meine, was man darauf sieht, ist ein Urzeitkrebserl in der Mitte. Branchippus schefferi heißt die Art. Und diese ganze Szene spielt sich ab im Seewinkel, also Nationalpark Seewinkel in Österreich, beim Neusiedlersee. Und da gibt es diese Salzlacken. Das ist sind hochspezialisierte Lebensräume, die sich ab und zu mit Wasser füllen, und das ist auch notwendig, und dementsprechend, also sie füllen sich ab und zu, trocknen ab und zu aus, und so kommt es halt dann zustande, dass es dort stark angepasste Tierarten auf diese Lebensräume, auf diesen Lebensraum gibt, also Tier- und Pflanzenarten. Und in dem Fall war diese Lacke wieder am Austrocknen, und diese ganzen kleinen Tierchen haben sich dann in den letzten verbliebenen Pfützen gesammelt. Das hat sich natürlich vorher auf eine viel größere Fläche ausgebreitet. Und man kann sich das vorstellen, wenn das lauter so kleine Krebstierchen sind, das ist natürlich sehr attraktive Nahrung für alle möglichen Zugvögel oder auch für die Jungenaufzucht oder halt generell einfach für andere Tiere. Ja, und wie das zustande gekommen ist, also da war ich unterwegs mit dem Tobi Schernhammer. Das ist ein Biologe und auch Naturfotograf, also macht ganz gute Naturbilder, ist aber biologisch tätig. Der hat nämlich geplant, einen Atlas über Urzeitkrebse in Österreich oder Zentraleuropa rauszubringen. Und da waren wir gemeinsam unterwegs. Er hat eine Genehmigung gehabt vom Nationalpark, dass er da auf den Flächen frei rumrennen kann, weil so als Laie dürftest du den Weg verlassen, um solche Szenen fotografieren zu können. Dementsprechend war das natürlich schon ganz spannend. Und da waren wir halt gemeinsam unterwegs und haben beide ähnliche Bilder gemacht tatsächlich.
Super, jetzt ist es ja so, du sagst selber, du bist im Studium, du nimmst dir die Zeit für die Fotografie, die du brauchst. Wann planst du denn eigentlich dein Studium zu beenden, und hast du schon eine Idee, wie es ab da für dich weitergehen soll, was du danach machen möchtest?
Also mein Studium zu beenden, das plane ich eigentlich schon sehr lange. Und ich bin auch schon recht lange leider mit der Masterarbeit beschäftigt. Leider sind immer wieder wichtigere Sachen dazwischen gekommen irgendwo. Und die Masterarbeit war jetzt auch nicht gerade wenig Arbeit. Also es war sehr viel Feldarbeit und sehr viel Auswertung im Nachhinein. Statistik war auch nicht ganz ohne Probleme. Und jetzt kommt dann eigentlich das mühsame Schreiben. Also die Masterarbeit habe ich eigentlich vor, jetzt dann über die kalte Jahreszeit, wenn es eh nichts Großartiges zum Fotografieren gibt, abzuschließen. Und dementsprechend auch hoffentlich möglichst bald dann das Studium endgültig. Und ja, ich war halt jetzt auch gut mit so Fotoaufträgen, Naturfotoaufträgen beschäftigt. Dementsprechend hat sich das auch gut ergeben, dass ich die Masterarbeit weiter aufschieben habe können. und würde eigentlich dann auch ganz gerne in dieser Sparte bleiben. Irgendwie so mein biologisches Wissen zu nutzen, um das irgendwo auch fotografisch anbringen zu können.
Super, das heißt, wir werden dich nicht verlieren an den Job, sondern du probierst dann Job und Fotografie zusammenzuleben später.
Genau, also so mache ich es ja jetzt auch schon, nur dass ich mich nicht voll und ganz auf die Vermarktung und auf wirklich neue Aufträge konzentrieren kann, dass ich zu neuen Aufträgen komme.
Ja klar, ich meine, gerade im Studium hat man ja auch einen anderen Aufwand finanzieller Art. Das heißt, als Student braucht man ja etwas weniger, von daher kann man auch etwas entspannter mit den Sachen oft umgehen. Zumindest, wenn ich so zurückdenke an mein Studium, war es immer sehr nett, ein paar Euro verdienen, und ist damit viel weiter gekommen als heute.
Das stimmt wirklich.
Super, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ich verlinke natürlich deine Website bei mir in den Shownotes, und wenn du mir zu den anderen Fotografen, die du benannt hast, auch noch Links zur Verfügung stellen kannst, dann packe ich die auch gerne noch zusätzlich in die Shownotes mit hinein. und natürlich auch die drei Bilder, über die wir gesprochen haben, dass da ein rundes Paket auffindbar wird, passend zu unserem Interview.
Mache ich sehr gerne, ja.
Vielen Dank, dass du ja die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke für die Einladung nochmal, Rado.
Gerne, bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.